10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums.
Willkommen zu einer neuen Folge von 10, 12. Wir sprechen heute über ja vielleicht das unbekannteste Menschenrecht, denn es taucht so im öffentlichen Diskurs fast nie auf, nämlich das Recht auf kulturelle Teilhabe. Unser Gast ist Max Ziolek von der Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe e.V. Wir werden gleich mal ein bisschen eruieren, was der Verein macht, was die Herausforderungen sind. Aber erst einmal herzlich willkommen, Max Ziolek. Vielen Dank für die Zeit.
Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen an die Hörer und Hörerinnen.
Wie kommt man zum Thema kulturelle Teilhabe? Gibt es eine persönliche Geschichte dazu?
Natürlich gibt es die, ja. Bei mir ist die Geschichte, dass ich von Kindheit auf durch meine Mutter total an die Musik herangeführt worden bin. Das heißt, wir haben ganz viel gesungen. Ich habe mit 6 Jahren habe ich die Klavierstücke meiner 5 Jahre älteren Schwester versucht nachzuspielen, was zu dem Ergebnis geführt hat, dass ich dann auch Unterricht bekommen habe. Und ich habe einfach sehr früh in meiner Kindheit gemerkt, was in Kultur, was in Musik vor allen Dingen, was da für eine Kraft drin steckt. Weil ich muss andererseits auch dazu sagen, ich komme aus einer sehr armen Familie. Das heißt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal für Kultur Geld ausgegeben hätten. Also, dass wir ins Theater gegangen wären oder in ein Museum oder sonst irgendwas, wo es Geld gekostet hätte. Bei uns spielte sich Kultur in der Kirche ab. Meine Eltern waren beide begeisterte Kirchenchorsänger und da bin ich dann auch so mit reingewachsen. Habe später Kirchenmusik studiert, also voll den Weg genommen und habe schon eben früh gemerkt, boah, Kultur ist was Tolles, Kultur ist was Wichtiges. Und es ist dann passiert, dass ich nach einigen Jahren, wo ich als Kirchenmusiker in einer katholischen Gemeinde gearbeitet habe, gemerkt habe, ja, also Kirche, das ist irgendwie nicht so meins, das stößt an Grenzen, ich laufe vor Mauern. Und habe dann nochmal nach anderen Perspektiven gesucht, habe Kulturmanagement noch gelernt in der Fortbildung und habe dann dadurch die Kultur wirklich so von allen Seiten kennengelernt. Das heißt also sowohl als Ausführender, ich habe später sogar, bin ich dann noch Oratoriensänger geworden, habe auf der Bühne gestanden, habe von oben geguckt, wer sitzt denn da unten so im Publikum, habe aber eben als Kulturmanager auch mitbekommen, wenn Leute an der Kasse gesagt haben, ach nee, das ist mir jetzt viel zu teuer, ich muss wieder nach Hause gehen leider. Also ich habe es von allen Seiten irgendwie so gesehen und habe dann, als ich an einer Stelle in meinem Leben war, wo es mir gut ging, es beruflich lief alles, privat war alles gut und ich dachte, jetzt hast du mal wieder so ein bisschen Kraft übrig, jetzt willst du der Gesellschaft was zurückgeben und habe dann über dieses Thema angefangen nachzudenken, kulturelle Teilhabe und habe gedacht, boah, ey, das kann echt nicht sein, dass es am Geld scheitert, dass jemand alle diese schönen Dinge erleben kann. Das war eigentlich so der Einstieg.
Bevor wir über die Arbeit der Vereinigung nochmal sprechen, was sind denn die vielleicht manchmal unsichtbaren Barrieren, die dafür sorgen, dass Menschen nicht teilhaben können? Ist es wirklich immer nur das Geld?
Es ist sehr oft natürlich das Geld, aber es ist nicht immer nur das Geld. Wir werden in Zukunft noch viel mehr darüber lesen können, weil es gerade eine wunderbare Doktorarbeit gibt, die jetzt gerade fertig geworden ist von Christine Stender in Düsseldorf, wo es auch eine Kulturliste gibt, also auch eine der Initiativen, die in der Bundesvereinigung zusammenarbeiten. Und die hat ihre Doktorarbeit geschrieben zu diesem ganzen Thema Kultur für wen, für alle. Und was hindert eigentlich Menschen daran, in die Kultur zu gehen? Und das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, weil sie nämlich wirklich über, also knapp 3000 Fragebögen zurückbekommen hat zu dem Thema, wo sie wirklich sehr dezidiert gefragt hat, ja, warum geht ihr denn nicht? Oder was kann man tun, damit diese Hemmschwellen irgendwie dann weggehen? Was sind die Hindernisse, ne? Da erhoffen wir uns natürlich ganz viele Erkenntnisse nochmal. Aber das Geld ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deswegen machen wir das auch, um wenigstens diese Barriere wegzunehmen.
Auf welche Weise kann man so ein bestimmtes Projekt erzählen, was deutlich macht, wie die Bundesvereinigung arbeitet?
Das ist für mich sehr leicht, weil ich kann natürlich von meinem eigenen Verein erzählen in Osnabrück. Kultur für alle heißt der nämlich auch. Also der Name ist Programm. Ich will das aber nicht nur alleine tun, weil wir haben ja auch noch andere Initiativen, die etwas anders arbeiten. Also wir haben grob gesagt zwei verschiedene Modelle, sage ich mal, wie wir arbeiten in der Bundesvereinigung. Bei uns in Osnabrück ist es so, die Leute kommen zu uns, wenn sie Bürgergeld bekommen, wenn sie Grundsicherung haben, wenn sie Asylbewerberleistungen bekommen oder Wohngeld. Dann kriegen sie von uns eine kleine Karte in die Hand gedrückt, die heißt Kuckuck, Kunst- und Kulturunterstützungskarte. Und mit dieser Karte können sie dann selbstständig überall für 1 € rein. Also sie können losgehen, sie können so oft gehen, wie sie wollen, sie können selbst auswählen, wo sie hingehen wollen. Wir haben in Osnabrück 125 Kulturveranstalter in Stadt und Landkreis, die die Karte anerkennen. Das heißt, die Vielfalt ist immens. Also man kann wirklich von Heavy Metal über Kabarett, Tanz, klassische Musik, Ausstellungen, alles haben. Das ist unser System. Das zweite System ist das, was die meisten praktizieren, die meisten Initiativen in der Bundesvereinigung. Die bekommen Karten von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt, kurzfristig für Veranstaltungen, die nicht ausverkauft sind, und vermitteln die dann telefonisch oder per E-Mail an ein gewisses Klientel, was sich eben auch vorher angemeldet hat, also wo die Leute gesagt haben, hier, ich beziehe Bürgergeld, ich möchte aber gerne in die Kultur. Ja, und die werden dann angerufen und dann wird gefragt, willst du dahin in die und die Veranstaltung? Und dann können die ja oder nein sagen, kriegen vielleicht noch mal eine Alternative, falls es doch nicht so passt oder auch die Zeit nicht passt. Und das ist eben die zweite ganz andere Möglichkeit, zu dem Thema zu arbeiten und den Leuten das zu ermöglichen. Wir vertragen uns deswegen in der Bundesvereinigung so gut, weil wir sagen, wir haben ja das gleiche Ziel, wir gehen nur auf unterschiedlichen Wegen hin.
Ich mache jetzt mal einen wilden Gedankendreisprung.
Ja.
Wenn das doch ein Menschenrecht ist, die kulturelle Bildung oder die Teilhabe an Kultur, wenn wir doch uns auf die Fahnen geschrieben haben, zum Beispiel mit dem Bürgergeld ein Existenzminimum abzusichern, ob das in anderen Bereichen der Fall ist, da machen wir mal ein großes Fragezeichen dran. Ich habe vor 20 Jahren eine Tafel mitgegründet. Ich kenne diese Einblicke ein bisschen, aber ein ganz anderes Thema, was wir auch an anderen Stellen übrigens in der letzten Folge mit Helena Steinhaus sehr intensiv diskutiert haben. Aber wenn es ein Menschenrecht ist, wenn es oft am Geld scheitert, müsste dann nicht die Teilhabe an Kultur auch im Bürgergeldsatz oder in der Grundsicherung entsprechend abgebildet werden?
Das müsste er, aber das tut er halt überhaupt nicht, ne? Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, gerade irgendwas mit 32 € irgendwas oder so ist für Kultur und Freizeit vorgesehen und da kann man sich ja vorstellen, dass man da eben nichts mitmachen kann oder nichts, was wirklich trägt. Deswegen müssen unsere Initiativen leider da eingreifen. Das ist so ähnlich wie mit der Tafel. Ich meine, da könnte man auch sagen, warum ist das nötig? Ist das, das ist doch ein Trauerspiel, dass in unserem reichen Land der Bundesrepublik so etwas nötig ist. Aber der Zustand gerade der Gesellschaft ist eben so, wie er ist. Oder ich sag mal, der Stand der Politik ist so, wie er ist. Und man sieht ja auch nicht wirklich eine Bereitschaft in der Politik, da jetzt Dinge grundsätzlich zu ändern. Da gibt es ja gerade ganz andere Themen. Im Gegenteil, ne? Da wird ja nach unten getreten, wie es nur geht. Und möglichst bei den Bürgergeldempfängern nochmal 10 Cent gespart, während die ganzen Milliardäre da irgendwie ihr Leben leben und kein Mensch kümmert sich um sie. Ne? Und sie müssen also auch keinen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Ne? Also, das können wir natürlich nicht nachvollziehen, aber es ist gerade so, wie es ist und deswegen ist unsere Arbeit, glaube ich, gerade ganz, ganz wichtig und nötig.
Aber dann helfen wir der Politik doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Ich
Genau.
kann mir schon einige Politiker vorstellen, die sagen, na ja, aber dann geht halt jemand nicht ins Theater, dann geht jemand eben nicht ins Konzert, da passiert auch nichts. Kann man sozusagen benennen, was fehlt zu einem gelingenden Leben, wenn eben die kulturelle Teilhabe nicht möglich
Da
ist?
fehlt ganz viel, ne? Also Kultur verbindet ja Menschen über Unterschiede hinweg, ne? Sie verschafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, sie fördert den sozialen Zusammenhalt. Also da sind so viele Dinge. Also ein Leben ohne Kultur wäre für mich persönlich so überhaupt kein Leben. Also das wäre irgendwie sinnlos, mehr oder weniger. Also Kultur ist so wichtig, ein Gedicht zu hören, ein Bild anzuschauen, Musik zu hören. Also, das mag ich mir nicht vorstellen. wie das Leben wäre, wenn das nicht da wäre.
Wie kommen die Initiativen, die bei Ihnen zusammengeschlossen sind, an die Menschen, die Interesse haben? Also ich kann mir vorstellen, es gibt einige, die immer wiederkehrend dann gerne sowas auch in Anspruch nehmen. Aber wie machen Sie Ihre Arbeit bekannt?
Wir haben sogenannte Sozialpartner. Das heißt, wir gucken, dass wir möglichst nah dran sind an solchen Institutionen wie Diakonie, Caritas, am Jobcenter, an der Tafel. Weil wir wissen, da ist unsere Zielgruppe und da können wir die Menschen finden, die vielleicht Interesse haben. Bei uns in Osnabrück ist es so, dass wir wollen nicht missionieren oder so. Das heißt, die Leute müssen schon den ersten Schritt auf uns dann zutun und müssen sagen, Kultur ist mir so wichtig, ich mache das mal, ich gehe da mal hin. Das scheint aber nicht wirklich auch ein Problem zu sein. Klar, es kommen sowieso nur die das wollen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch nicht missionieren und jetzt irgendwie hingehen und sagen, oh, ihr müsst, aber Kultur und so. Das geht ja auch gar nicht. Wir haben diese Sozialpartner, also alle Institutionen, die sich mit der Zielgruppe beschäftigen in irgendeiner Weise. Sei es, dass es das Jobcenter ist oder dass die Diakonie irgendwie ein Café hat, wo die Leute kommen und mittags billig was essen können. Also es gibt ganz, ganz viele, zum Beispiel auch Vereine, die sich um die Migranten kümmern. Wir haben bei uns in Osnabrück den Exil e.V. Da machen wir das bekannt und das funktioniert dann auch ganz gut. Also wir haben schon den Eindruck, dass darüber sehr viele Menschen kommen, aber noch mehr kommen über den persönlichen Kontakt mit Menschen, die schon so eine Karte haben oder eben schon kulturelle Teilhabe genießen können, weil die so begeistert dann ihren Freunden davon erzählen. Guck mal, ich kann jetzt hier, ne, ins Theater gehen und so weiter. Dass diese persönliche, also dieser Mundfunk, der funktioniert nicht am besten. Also besser als Zeitungen, als sonst irgendwas. Klar, natürlich haben wir alle Internetseiten, wo man das Angebot sich anschauen kann, wo auch immer erklärt wird, wie komme ich denn dann an die Berechtigung, dass ich das tun kann und so weiter. Aber die Sozialpartner sind natürlich auch ein ganz wichtiger Teil dieses Gerüsts.
Welche Rolle spielen die Kulturinstitutionen selber? Also für die ist das natürlich auch sozusagen eine Frage, wie schaffen wir Teilhabe? Inwieweit ist das dann sozusagen ein Weg, das über die bei Ihnen zusammengeschlossenen Initiativen zu machen? Aber was würden Sie sich vielleicht auch von den Kulturinstitutionen wünschen im grundsätzlichen Angebot?
Naja, im grundsätzlichen Angebot natürlich, das passiert aber auch vielerorten gerade, dass sie nochmal gucken, dass sie so von diesem Anspruch der Hochkultur vielleicht ein bisschen runterkommen und sagen, wie können wir Kultur insgesamt niedrigschwelliger machen? Da passiert aber, glaube ich, gerade ganz viel. Also es gibt ja diese ganzen Forschungen zu Audience Development und so weiter, zu gucken, wie können wir die Leute eigentlich abholen und eben nicht nur die sowieso schon seit 70 Jahren im Sinfoniekonzert sitzen, sondern eben auch die Jungen und die anderen, die noch nicht so viel Kontakt zur Kultur hatten. Aber also speziell jetzt in Osnabrück zum Beispiel würde ich mir gar nichts wünschen, weil die ja sowieso schon ganz viel tun, indem sie bei uns mitmachen, ne? Indem sie sagen, ihr könnt die Leute bei uns hinschicken. Und das ist ja so, dass sie dadurch auch Zielgruppen erreichen, die sie sonst nicht erreichen würden. Das heißt, es ist auch ein Gewinn für die Kulturveranstalter, wenn die Leute zu ihnen kommen. Und das ist in den anderen Städten, ist das ja genauso, ne?
Aber müsste sich nicht auch vielleicht an den Preisstrukturen insgesamt was verändern? Also ich habe mal eine Zahl gehört über ein großes Theater in einer Ruhrgebietsstadt, ein sehr bekanntes, wo irgendwie jeder Sitzplatz mit 50 Euro pro Karte subventioniert wird, die Karte aber selber dann viel weniger kostet. Wo man sich natürlich fragt, warum kann es dann nicht noch weniger sein? Und also welche Möglichkeiten gäbe es da, vielleicht auch Subventionen etwas zielgerichteter einzusetzen?
Ja, man könnte vieles. Nur es passiert gerade eben nicht, ne? Also da kommen wir natürlich jetzt in diesen Diskurs, wo es darum geht, auch die Kultur an sich wieder zu finanzieren. Also da ist ja auch nicht alles rosig. Also viele, viele Theater und auch Kulturveranstalter klagen ja, dass sie nicht genug Geld haben und dass die Förderungen eingedampft werden und so. Also das ist natürlich ein ganz schwieriges Kapitel, ne? Zu sagen, könnt ihr es nicht noch billiger machen, damit die Leute hingehen? Es hilft ja auch, also wir hatten zum Beispiel früher ein System, wo dann mit einem Sozialpass der Stadt man für die Hälfte ins Theater konnte, für den halben Eintrittspreis. Und das ist ja immer noch viel zu viel für Menschen, die wirklich Bürgergeld kriegen, wo wir gerade gehört haben, was da an Geld für Freizeit und Kultur vorgesehen ist, kann man auch dann nicht für 20 Euro ins Theater gehen. Das ist immer noch viel zu viel. Und das ist zum Beispiel das Schöne an unserem System. Bei uns ist es dann immer der eine Euro, das weiß man. Oder eben bei den anderen Initiativen weiß man eben, man kommt sogar kostenlos rein. Ja, aber da jetzt zu sagen, warum kann es nicht noch billiger sein? Ich glaube, da begeben wir uns auf ein sehr schlüpfriges Terrain. Da würden die Kultur Veranstalter selbst dann auch sagen, wir können nicht noch weniger. Wir haben ja schon so wenig. Ne?
Aber trotzdem müssen wir natürlich mal so ein bisschen überlegen, wie könnte denn eine Gesellschaft aussehen, in der es diese Initiativen gar nicht geben müsste? Erstmal vielleicht positiv gedacht, was würden wir als Gesellschaft gewinnen, wenn wir wirklich sagen würden, wir schaffen kulturelle Teilhabe als für jeden und jede.
Wir würden ganz viel gewinnen. Also ich glaube, die Menschen würden kreativer, die Städte und Gemeinden würden attraktiver. Also man entdeckt neue Perspektiven, man kann eigene Fähigkeiten viel besser entfalten. Also das ist auf allen Ebenen ist das eine Win-Win-Situation, nur ist halt leider der politische Wille dafür nicht da. Das ist das Problem.
Wenn der Wille da wäre, was wäre jetzt aus Wunsch oder als Wunsch der Bundesvereinigung ein Weg für mehr kulturelle Teilhabe?
Naja, also der Idealfall wäre ja, dass die Gesellschaft so gerecht würde, dass jeder Mensch genug Geld hat, um sich die normale Theaterkarte zu kaufen. Das wäre ja das Einfachste, sage ich jetzt mal. Ne? Nun sind wir davon ja leider so weit entfernt. Eine andere Vision hätte ich jetzt auch nicht, ne, in dem Moment erstmal so.
Dann komme ich vielleicht auf eine andere Schlussgerade. Es gibt viele Initiativen, heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht auch noch ein paar mehr geben könnte.
Auf jeden Fall.
Was müsste eine Initiative, die es vielleicht schon gibt, tun, um Teil der Bundesvereinigung zu werden? Oder was müssten auch vielleicht Privatleute, die das jetzt hören und sagen, Mensch, das ist eine schöne Idee, wir möchten sowas in unserer Region machen. Was wären die richtigen ersten Schritte?
Also wir haben in der Bundesvereinigung natürlich eine Ansprechperson, die zum Beispiel berät für Neugründungen. Also wir sind jetzt im Moment, wir haben uns ja 2016, haben wir uns gegründet aus einer Arbeitsgemeinschaft kulturelle Teilhabe, die sehr locker so sich zusammengetan hat. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr politische Einflussnahme. Wir gründen jetzt mal wirklich einen Verein und haben dann die Bundesvereinigung gegründet. Wir arbeiten allerdings immer noch an diesem politisch so wahrgenommen zu werden, wie wir das wollen. Wir beantragen jetzt gerade die Mitgliedschaft im Deutschen Kulturrat. Wir sind jetzt in der kulturpolitischen Gesellschaft Mitglied geworden. Und wir haben eine Person, die zum Beispiel bei Neugründung, also wenn jemand privat sagt, puh, ich möchte eigentlich sowas machen, aber wie stelle ich das denn an, dann berät und sagt, so und so kann man anfangen. Da gibt es also dann gute Tipps. Das machen wir. Das ist zum Beispiel eine unserer Aufgaben, aber natürlich nicht die einzige. Ne? Ansonsten gucken wir natürlich, dass unsere Mitgliedsinitiativen, das sind jetzt 33 im Moment, dass die gut versorgt sind mit Informationen, dass wir denen auch helfen, wenn die Probleme haben, wenn es darum geht, wie kommen wir an Fördergelder, dass wir da Tipps geben können und so weiter. Wir machen einmal im Jahr ein Jahrestreffen, wo wir uns austauschen. Das ist immer sehr ermutigend, weil man fährt immer ganz euphorisch von diesen Tagen dann wieder nach Hause und merkt, ach, die anderen haben auch Probleme und die machen das aber so. Und da habe ich eine ganz tolle Idee jetzt mitbekommen, wie ich das auch anders machen kann und so. Also das ist immer sehr, sehr fruchtbar. Und Mitglied zu werden in der Bundesvereinigung ist natürlich ganz einfach. Man stellt einfach einen Mitgliedsantrag. Man kontaktiert dort und sagt, ich habe eine Initiative, wir sind schon da, aber wir möchten uns noch besser vernetzen. Und dann kann man ganz leicht für einen geringen Mitgliedsbeitrag, den man sogar selber festlegt, je nach Vereinsgröße, kann man Mitglied bei uns werden.
Dann möchte ich mich bedanken dafür, dass wir ein Menschenrecht in den Fokus gerückt haben für diese Folge, das sonst eher seltener in der Diskussion ist. Und ich glaube, es ist auch relativ weit hinten in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber nicht deswegen weniger wichtig, das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe. Max Ciolek, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für diesen Ausflug in dieses spannende Themenfeld.
Danke. Sehr gerne.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.